Jesus führt Menschen, die ihm vertrauen, durch viel Traurigkeit zur Freude. Davon hatte Jesus schon gesprochen, bevor er sein Leiden antrat, diesen letzten Gang bis hin zum Kreuz. Und er hatte zu denen, die ihm vertrauten, gesagt, dass sie einen ähnlichen Weg geführt werden, wie er selbst auch. Durch Traurigkeit geht es zur Freude. Und diesen Abschnitt, in dem Jesus sein Volk vorbereitet, auf diesen Weg durch Traurigkeit zur Freude geführt zu werden, wollen wir miteinander lesen. Johannes Kapitel 16, die Verse 16 bis 23. Jesus sprach: Eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und noch einmal: Eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Da sagten einige seiner Jünger zueinander: Was heißt das, wenn er zu uns sagt, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen, und ich gehe zum Vater. Und sie fragten: Was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich gesagt habe, eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet leiden, doch euer Leid soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, muss sie leiden, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Durch Traurigkeit zur Freude ist Jesus geführt worden. Durch Traurigkeit zur Freude werden die geführt, die sich Jesus anschließen, die eine Lebensgemeinschaft mit Jesus eingegangen sind. Denn an anderer Stelle heißt es, dass der, der sich Jesus angeschlossen hat, nicht über ihm den Meister steht. Und wenn er der Meister diesen Weg geführt wurde durch Traurigkeit zur Freude, dann kann das im Leben derer, die ihm vertrauen, nicht anders sein. Und das macht der Herr Jesus auch hier deutlich. Und darum spricht er zunächst einmal über die Traurigkeit seiner Nachfolger. Der Leute also, die eine Lebensgemeinschaft mit ihm, dem Sohn Gottes, eingegangen sind. Da waren nun 12 Leute in engster Lebensgemeinschaft mit ihm zusammen gewesen. Und sie bereitete er jetzt darauf vor, dass jetzt eine kurze Zeit kommen wird, in der sie diese Lebensgemeinschaft mit ihrem Herrn nicht mehr haben werden. Und dass sie dann merken, wie sinnlos das Leben für sie ohne Jesus, den Sohn Gottes, geworden ist. In seiner Gemeinschaft waren diese 12 nämlich sehr froh geworden. Sie waren sehr froh geworden, zum Beispiel dadurch, dass sie alle Sorgen, die sie hatten, zu ihrem Herrn tragen durften. Und sie hatten erlebt, dass dieser Herr in der Lage ist, alle ihre Sorgen zu übernehmen und für sie zu sorgen. Sodass Jesus sie einmal fragte: Habt ihr jemals Mangel gehabt? Und dann haben sie einstimmig geantwortet: Nein, wir hatten niemals Mangel. Du hast bestens für uns gesorgt. Und nun sagte der Herr: Für eine kurze Zeit werde ich gehen. Und die Jünger fragten sich: Wer übernimmt dann unsere Sorgen, wenn wir unseren Herrn nicht mehr haben? Und diese, die sich ihm angeschlossen hatten, hatten auch eine klare Botschaft des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung geschenkt bekommen. Und mit dieser Botschaft waren sie ausgezogen und hatten sie anderen Menschen weitergesagt. Und das war zum Beispiel zu zweien geschehen. Immer zu zweien hatte Jesus sie ausgesandt. Und das war eine wunderbare Botschaft gewesen. Aber sie wussten, der Herr ist da, er lebt. Und nun sagt der Herr eine kurze Zeit, und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen können. Wie sollten sie dann noch eine Botschaft des Glaubens und der Liebe und der Hoffnung zu verkündigen haben? Das würde doch nicht gehen. Und so erfasste ihre Herzen eine große Traurigkeit. Und wenn Jesus sagte, für eine kurze Zeit werde ich weggehen von euch, dann merkten sie, unser ganzes Leben wird ja sinnlos, wenn wir ohne Jesus leben müssen. Sie hatten begriffen, dass Jesus der Inhalt ihres Lebens geworden war. Und jetzt eine kurze Zeit ohne Jesus leben zu müssen, da gibt es doch keinen Sinn mehr im Leben. Da macht alles keinen Sinn mehr. Und die von uns, die schon Jesus persönlich kennen, sollten einmal versuchen, sich das vorzustellen. Jesus wäre nicht mehr da. Er würde nicht zur Rechten des Vaters sein, sondern seine Existenz wäre aufgehoben. Welchen Sinn hätte unser Leben noch ohne den Sohn Gottes? Würde uns da nicht auch ganz tiefe Traurigkeit überfallen, wie diese, die sich Jesus anvertraut hatten? Sie wurden ergriffen von dieser tiefen Traurigkeit, weil sie gemerkt haben, unser Leben ist nur in Gemeinschaft mit Jesus Christus sinnvoll. Und dann merkten sie auch, wenn Jesus schon für eine kurze Zeit von uns weggeht und wenn er dann stirbt, wie er es nun mehrmals gesagt hat, dann ist das das Ergebnis unserer Sünde. Denn Jesus ist ja kein Märtyrer, der gegen seinen Willen stirbt, sondern Jesus ist der, der für unsere Sünde in den Tod gibt. Er stirbt ja bewusst zur Erlösung der Menschen. Und da haben sie begonnen zu erfassen, wie groß ihre Schuld sein muss, dass es den Tod des sündlosen Sohnes Gottes kostet. Und da haben sie erfasst, wie groß die Liebe Gottes sein muss, die den einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für alle dahin gibt. Im Grunde haben sie das damals erkannt, nur mit anderen Worten im Herzen aufgenommen, was der Liederdichter so gesagt hat: Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterheer. Und sie wussten, dass sie selbst ohnmächtig waren, das Problem ihrer Schuld zu lösen. Sie hatten nichts einzusetzen, sondern das Einzige, was ihnen helfen konnte, war das Leiden und Sterben ihres Herrn. Und das erschütterte sie. Das machte sie traurig, dass nun ein anderer für ihre Sünden sterben musste. Und diese ganze Traurigkeit war ein Wirken Gottes in ihrem Leben. Denn wenn Gott in das Leben eines Menschen eingreift, dann bewirkt dieses Eingreifen Gottes Erkenntnis der eigenen Schuld. Und da zerbricht etwas im Leben eines Menschen, wie auch damals bei diesen Zwölfen, die sich Jesus angeschlossen hatten. Es zerbrach ihr Stolz, es zerbrach ihr Hochmut. Der Rangstreit war ihnen vergangen, denn sie hatten ja noch gefragt, als Jesus sein Leiden ankündigte, wer ist der Größte unter uns? Und diese alte Frage, wer ist der Größte, der Einflussreichste, der Mächtigste, der Begabteste, der Weiseste, diese alte Frage ist immer noch lebendig. Aber sie stirbt dann, wenn uns die Traurigkeit erfasst darüber, dass Jesus sterben musste für unsere Sünden und dass es keinen anderen Lösungsweg gab als diesen einen. Und so erfasste sie die Trauer über die Sünde. Und das war der Wille Gottes, dass diese Traurigkeit über diese Leute kam, die sich Jesus angeschlossen hatten. Und darum sagte Jesus noch auf dem Leidensweg, als er zum Kreuz unterwegs war, diesen weinenden Frauen, weint doch nicht über mich, sondern weint über euch und über eure Kinder, denn für euch gehe ich doch diesen Weg. Lasst einmal diese Traurigkeit in eurem Leben zu und wehrt euch nicht und sperrt euch nicht dagegen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass ein jeder Mensch einmal diese Traurigkeit in seinem Leben zulässt, die auch hier diesen Zwölfen, die in engster Gemeinschaft mit Jesus lebten, zugemutet wurde. Dass wir merken, unsere Sünden sind es, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und davon sprach ja auch der Apostel Paulus, wenn er im 2. Korintherbrief in Kapitel 7 schreibt, die göttliche Traurigkeit, die über einen Menschen kommt, die wirkt eine Seligkeit der Reue. Und diese Reue wird niemand gereuen. Aber die Traurigkeit der Welt, die bewirkt den Tod. Und ich denke, es sind viele unter uns, die haben das in ihrem Leben selbst erfahren, dass diese große Betrübnis in ihr Herz einzog, dass sie wussten, Jesus musste wegen meiner Sünde sterben. Und ich wäre sonst ein unerlöster Mensch, wenn Jesus diesen Weg nicht für mich gegangen wäre. Und ich bin verloren, wenn ich Jesus Christus nicht die Ehre gebe und ihn aufnehme in mein Herz und Leben und unter seiner Führung ein neues Leben beginne. Solche Menschen, die tief im Herzen getroffen und erschüttert sind, über die diese Traurigkeit Gottes kommt, über ihren verlorenen Zustand, vielleicht auch jetzt, während ich das sage, diese Menschen haben eine große Zusage. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. So hat es Jesus hier auch den Seinen versprochen. Und zwar in einer kurzen Zeit, wenn dich die Traurigkeit überkommt, dass Jesus auch für deine Sünden sterben musste, soll sie in Freude verwandelt werden, wenn du mit dieser Traurigkeit über deine Schuld dich Jesus Christus zuwendest. Dann kommt die Freude der Vergebung und des neuen Lebens in dein Herz. Jetzt verstanden die Jünger das noch nicht, so heißt es hier in Vers 18. Sie hatten noch den Gekreuzigten vor Augen und den Verachteten. Das war ja kurz vor dem Hingang Jesu gewesen, dass ihnen dieses gesagt wurde. Aber als sie dann die Worte Jesu am Kreuz hörten, es ist vollbracht. Und als sie dann 3 Tage später dem Auferstandenen begegneten, da hatten sie begriffen, jetzt war wirklich ihre Erlösung komplett. Und jetzt konnte dieses passieren, was Jesus zugesagt hatte, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Aber diese Traurigkeit ist wichtig, dass sie ein Mensch in seinem Leben zulässt, damit die Freude auch in das Herz des Menschen einkehren kann. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, ob wir alle zu diesen Leuten gehören, die diese Traurigkeit Gottes in ihrem Leben zugelassen haben. Traurigkeit über die Sünde, über die Gottesferne, über ein Leben, das ohne Jesus gelebt worden ist. Solche Menschen, die diese Traurigkeit zulassen, stehen unter der Zusage, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jetzt und hier darf das geschehen. Und auf diesem Hintergrund der Traurigkeit dieser Leute steht das Zweite, das Jesus betont. Er sagt, die Welt wird sich freuen. So heißt es hier in Vers 20. Aber die Welt wird sich freuen. Was meint Jesus, wenn er von der Welt spricht? Damit meint er die Menschen, die keine Bindung an Gott und die keine Liebe zu Jesus haben. Diesen Teil der Menschheit nennt Jesus die Welt. Die Gott den Rücken gekehrt haben, ihr Leben selber gestalten, das ist die Welt. Und das ist die Mehrheit der Menschen. Und das sind Menschen, die selbst herrlich leben. Als sie Jesus ans Kreuz gebracht hatten, damals freuten sich diese Leute, nun endlich einen lästigen Zeugen Gottes losgeworden zu sein. Sie wollten ihr Leben selber gestalten. Sie wollten nicht mehr den Willen Gottes wie einen Spiegel vorgehalten bekommen. Sie wollten durch Jesus nicht in Gewissensnot gebracht werden. Und deswegen hatten sie ihn ans Kreuz geschlagen. Und Jesus sagt es so, wehe über euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet einst heulen. So kann man das lesen im 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und wenn wir noch einmal einen Blick werfen auf den Hügel Golgatha, da hing der Sohn Gottes und starb für unsere Sünden, und die Menschen haben gespottet. Sie haben mit Fingern auf den Sohn Gottes gezeigt. Er hat anderen geholfen. Jetzt mag er sich selbst helfen und vom Kreuz herabsteigen. Das war die Freude der Welt, der Menschen, die ohne Gott lebten. Und diese Freude der Welt, dieser Menschen ohne Gott, verstärkte zugleich den Schmerz der Jünger, der Menschen, die sich Jesus angeschlossen hatten. Denn die Menschen, die in engster Lebensgemeinschaft mit Jesus leben, die empfinden mit Jesus. Und was muss das für einen Schmerz für den Sohn Gottes gewesen sein, so verspottet zu werden und so das Dunkel der Sünde zu erleben, wie Menschen in ihren Herzen verfinstert und verhärtet sind, weil sie die Herrschaft Jesu Christi über ihr Leben nicht dulden. Jesu Schmerz war ihr Schmerz. Und deswegen waren sie in Traurigkeit, als die Welt, die von Gott abgewandten Menschen sich freuten. Und sie waren bedrückt, dass es so viel Bosheit in dieser Welt gibt und dass die Menschen immer noch sagten, wir wollen nicht, dass dieser Sohn Gottes über uns herrscht. Und im Prinzip hat sich das nicht geändert bis in unsere Tage. Wir leben unter Menschen, die sich wehren gegen die Herrschaft Jesu Christi, die das mit solchen oder ähnlichen Worten auch formulieren, wir wollen nicht, dass Jesus die Herrschaft über unser Leben gewinnt. Und so waren damals die Menschen, die sich Jesus angeschlossen hatten, entsetzt über die Blindheit und über die Gleichgültigkeit, die in der Freude der gottlosen Menschen zum Ausdruck kam. Und diese Jünger Jesu, wie sie genannt werden, die haben diesen tiefen Schmerz empfunden und hatten ein tiefes Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen, ihnen Jesus zu bezeugen, um vor Gott zu ringen für sie, dass sie gerettet werden. Kennen wir das auch? Da, wo sich Menschen freuen, dass sie gottlos leben, kennen wir diesen Schmerz darüber in unseren Herzen? Lassen wir diesen Schmerz über die Freude der Welt in uns zu? Und münzt er sich um ins Gebet? Und dass wir für diese Menschen vor Gott eintreten, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass diese Freude nicht lange anhält. Denn die Freude dieser Welt, wie sie hier von Jesus genannt wird, ist von kurzer Dauer. Nur 3 Tage hat sie damals gedauert. Eine kurze Zeit, hatte Jesus gesagt, wird es nur anhalten, wenn diese von Gott abgewandte Menschheit sich freut. Sie hatten einen Scheinsieg über den Sohn Gottes errungen. Am 3. Tage lebte er wieder und sie waren bestürzt und ratlos. Und diesen Wachsoldaten haben sie viel Geld in die Taschen gesteckt und sie bestochen, damit sie sagen sollten, Jesus ist nicht auferstanden, sondern der Sohn Gottes ist gestohlen worden. Seinen Leichnam hat man irgendwo hingeschafft. Und damit machte Jesus deutlich, dass alle Freuden der Menschen, die ohne Gott leben, Freuden sind, die vergehen. Kurze Zeit, nur wenig wird das anhalten, wenn Menschen sich ohne Jesus Christus Freude verschaffen. Das sind immer kurze und unbeständige Freuden. Und darum fasst das Neue Testament diesen Sachverhalt einmal in dem Satz zusammen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wir können auch sagen, mit ihrer Freude. Wer aber den Willen Gottes tut, der hat ewigen Bestand. Das ist eine wunderbare Sache, dass Menschen, die sich dem Willen Gottes verschrieben haben, ewigen Bestand haben und nicht mehr leben müssen von den kurzfristigen Freuden der Menschen, die ohne Jesus Christus und ohne den Vater im Himmel leben. Und dann kommt das Dritte. Jesus sagt, eure Traurigkeit ist kurz, die Freude der Welt ist kurz, aber dann, sagt er, beginnt eure Freude, die nicht mehr aufhört. Und das ist das Dritte, das uns hier in diesem Bibeltext begegnet. Hier heißt es, ihr werdet leiden, doch euer Leid soll in Freude verwandelt werden. Und dann heißt es weiter, ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Und an dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Was ist das eigentlich für eine Freude, von der Jesus Christus hier spricht, die Bestand hat, die nicht vergeht wie diese kurze Freude der Welt, wie es hier genannt wird? Diese Freude hat zur Grundlage und zur Ursache den Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Hohlheit weltlicher Freuden ist den Menschen, die sich Jesus angeschlossen haben, bewusst geworden. Und die Hohlheit der irdischen Freuden ist keine ernstzunehmende Gefahr mehr für sie, denn sie wissen, die wahre Freude hat Jesus in diese Welt gebracht. Ihre Freude ist Jesus als den Sieger und als den Retter und als den Herrn kennengelernt zu haben. Da wurden diese Jünger froh, dass sie den Herrn Jesus sahen. Da war diese kurze Zeit der Traurigkeit vorüber. Sie haben Jesus gesehen. Und da wurden ihre Herzen froh und Jesus sagt, diese Freude soll niemand mehr von euch nehmen. Und das ist ja dann auch eingetroffen. Selbst als Jesus gen Himmel fuhr, 40 Tage später, da heißt es, dass die Jünger mit großer Freude nach Jerusalem zurückkehrten, nicht mit großer Traurigkeit. Sie hatten dieses neue Gesetz des Reiches Gottes erfasst. Selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Und es gibt immer wieder viele, die das wieder umkehren möchten in ihrer Christusnachfolge. Selig sind, die eben immer nur sehen. Aber Jesus sagt, für diese Zeitepoche der Heilsgeschichte bleibt es bestehen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und wenn wir das einmal richtig erfasst haben, dass Glauben nicht abhängt, dass wir Jesus leibhaftig vor uns stehen haben, so wie die Jünger das damals noch erlebt haben, sondern dass heute das Gesetz des Reiches Gottes lautet, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dass erst später die Zeit kommen wird, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dann werden wir uns nicht irritieren lassen, dass da ständig ein Wunder und ein Zeichen nach dem anderen geschehen müsse. Und dass das Reich Gottes ausmache und dass das die Grundlage der Glaubensgewissheit sei. Nein, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die dem Herrn vertrauen, das ist durchgängig für diese Epoche der Heilsgeschichte, für alle, die sich Jesus angeschlossen haben. Und das wollen wir festhalten. Es war ihnen nun dieser Augenblick genommen, dass sie Jesus nicht mehr sahen, jetzt sahen sie ihn wieder und das löste Freude aus. Aber kurze Zeit war Jesus wieder weg. Aber die Jünger blieben froh, weil sie die neue Regel des Reiches Gottes ganz tief in ihrem Herzen verankert hatten. So verwandelt Jesus Menschen, die voller Traurigkeit sind über ihre Sünde, die voller Traurigkeit sind über die Sorgen und Nöte ihres Lebens, so verwandelt Jesus diese Traurigkeit in Freude. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir dieses begreifen und im Herzen erfassen, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wie der Thomas, dieser Zweifler, dieser notorische Zweifler, der das damals zum ersten Mal erlebt hat und dem dieser Satz gesagt wurde mit den anderen zusammen, so gilt's nun in der ganzen Geschichte des Reiches Gottes. Selig, glücklich, könnte man auch sagen, sind die Leute, die nicht sehen und dennoch glauben und vertrauen. Ohne Trauer dürfen Menschen, die an Jesus glauben, nun ihren Weg gehen. Eure Freude, die Jesus in euer Leben gebracht hat, soll niemand von euch nehmen. Warum eigentlich? Es ist eine vollkommene und herzliche Freude, sagt Jesus. Schauen wir nochmal in Vers 22. Ihr habt nun Leid, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Was ist das eigentlich für eine vollkommene und herzliche Freude? Das ist eine Freude, die sich entzündet am Sieg Jesu Christi. Jesus hat den Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen. Jesus hat die Rettung von der Sünde vollbracht. Alles ist geschehen. Und diese Freude, die sich entzündet am vollbrachten Erlösungswerk Jesu Christi, kann nicht im Kopf bleiben. Sie kann nicht nur rein rational erfasst werden, sondern sie muss ein Stockwerk tiefer in das Herz. Nämlich das ganze Leben, die ganze Existenz des Menschen muss davon erfasst werden. Euer Herz soll sich freuen, so heißt es hier. Mit anderen Worten, das ist keine oberflächliche Freude, die so schnell vergeht, wie Freuden in dieser Welt vergehen. Sondern von dieser Freude, die durch Jesus in das Leben eines Menschen kommt, wird die ganze Person nach Leib, Seele und Geist erfasst. Solche Freude, die die ganze Existenz erfasst, kennt die Welt nicht. Sicher eine Reihe von uns kennen ein ganz altes Lied. Und dieses alte Lied lautet so: Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Durch dein Sterben und Leiden auf Golgatha. Welch Glück ist es im Leben eines Menschen, diese Gewissheit zu haben, ich bin erlöst durch Jesus Christus. Kennst du dieses Glück? Bist du dieses Glückes dir gewiss, dass Jesus dich erlöst hat? Dann kann wirklich dein Herz mitjubeln und sich mitfreuen. Und du gehst einem herrlichen Ziel entgegen. Du wirst den Herrn sehen. Jetzt werden wir an ihn glauben und ihn nicht sehen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist, weil wir ihm gleich sein werden. So sagt es die Bibel. Das ist die Freude der Jünger Jesu. Sie ist unvergänglich und sie ist unentreißbar, so heißt es hier. Diese Freude soll niemand von euch nehmen. Diese Freude geht mit in alle Ewigkeit. In Not und Tod des Lebens bewährt sie sich. Und das ist eine Freude, die hat die Märtyrer durchgetragen, als sie auf dem Scheiterhaufen standen. Man muss einmal die alten Märtyrerakten lesen. Da kann man nur staunen, wie Menschen mitten in den Flammen auf den Reisighaufen gestanden haben und haben Gott gelobt und gepriesen. Und da hat sich erfüllt, was Jesus hier sagt. Diese Freude wird niemand von euch nehmen. Niemand. Auch die Verächter nicht, die Verfolger nicht. Und dann muss man einmal lesen, zum Beispiel von Richard Wurmbrand in seinem Buch »Gefoltert für Jesus Christus«, 14 Jahre in rumänischer Haft gewesen, unter schlimmsten Bedingungen. Und wie er sagt, wie diese Freude sie durchgetragen hat und es all den Verfolgern und den schrecklichen Machenschaften nicht gelungen ist, diese Freude aus ihren Herzen rauszunehmen. Das haben die Menschen in diesen Krisensituationen wirklich als Erfüllung dieser Zusage Jesu Christi erfahren. Auf den Höhen des Lebens kann man ja leicht davon reden. Aber in den Tiefen, wenn man schwere Wege geführt wird, dann von dieser Freude getragen zu sein, dann stimmt das wirklich, was der Apostel Paulus in Philipper 4 sagt: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Die Märtyrer legen Zeugnis davon ab. Und sollte das nicht stimmen in den Nöten unseres Lebens und deines Lebens? Sollte da nicht der Grundton doch die Freude sein, die uns bestimmt und die uns durchträgt, auch in den Sackgassen unseres Lebens, wo wir nicht ein- noch auswissen? Es könnte mancher sein, der gerade in so einer Situation ist. Lass doch die Freude durch Jesus in dein Herz kommen. Und die Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Das kann nur Jesus tun. Das kann kein Mensch fertigbringen. Und Jesus tut es durch die Wirksamkeit seines Wortes und seines Heiligen Geistes in den Herzen derer, die ihm vertrauen. Denn die Frucht des Geistes ist unter anderem Freude. Und diese Freude wird niemand von euch nehmen. Und wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, da hat man die Boten des Evangeliums gefangen genommen, hat sie ausgepeitscht, hat ihnen gesagt, wenn ihr nochmal von Jesus erzählt, dann wird es schlimmer werden das nächste Mal. Und was haben die Apostel getan? Sie haben gebetet und haben gesagt: Herr, sieh an das Drohen dieser gottlosen Leute, aber wir können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Warum nicht? Weil diese Freude wie eine Explosivkraft in ihren Herzen war. Die Freude, die Jesus in ihr Leben und ihr Herz gegeben hat. Deswegen konnten sie nicht schweigen. Wir können es nicht lassen, von Jesus Christus zu reden. Und etwas später, als die Gemeinde in Jerusalem zerstreut wurde und das Volk Gottes auseinandergerissen wurde, hätte man meinen können, jetzt verkriechen sie sich ängstlich irgendwo in ihren Zimmern. Und das haben sie nicht getan. Wohin sie auch kamen, sie haben unerschrocken Jesus bezeugt, weil diese Freude so real in ihren Herzen vorhanden war. Diese Freude, sagt Jesus, wird niemand von euch nehmen können. Sicher sind alle Gaben, die Jesus schenkt, angefochtene Gaben. Und es gibt in dieser Welt große Anfechtungen und Angriffe auf die Freude, die Jesus in die Herzen seiner Leute gesenkt hat. Und diese Angriffe können sehr unterschiedlicher Natur sein. Aber wenn wir in Christus verwurzelt bleiben, wird diese Freude sich immer wieder mit göttlicher Kraft und Gewalt Durchbruch verschaffen. In unserem Herzen, in unserem Leben. Wie ist diese Freude durch den Satan angefochten worden? Anfechtung des Geistes durch den Rationalismus. Anfechtung durch alles, was Menschen besitzen, durch den Materialismus. Anfechtung durch Leiden und Sterben. Aber Jesus schenkt immer neu diese Freude und bewahrt sie. Die Freude soll niemand von euch nehmen. Und diese Freude geht einer wunderbaren Vollendung entgegen, denn dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, schließt damit: An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Im gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes sind grundsätzlich alle Fragen einer Klärung zugeführt worden. Und doch gibt es noch so viele Fragen, die uns beschäftigen. Zum Beispiel, warum lässt Gott das Schlimme in dieser Welt zu? Viele Menschen fragen so: Wo ist die Liebe und Güte und die Barmherzigkeit Gottes, wird gefragt. Oder warum muss da ein junger Mensch, der bisher kerngesund schien, so plötzlich sterben? Und ein Alter, der schon so lange und so schrecklich leidet, so lange leben und kann nicht den Tod finden, den er sich herbeiwünscht. Fragen über Fragen, die wir jetzt endlos verlängern könnten. Aber es kommt der Tag, sagt Jesus, an dem wir ihn nichts mehr fragen. Was ist das für ein Tag? Das ist der Tag, an dem wir Jesus leibhaftig sehen werden. Und wo wir aus der Zeit in die Ewigkeit überwechseln, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und wo wir dieses ganze Weltgeschehen aus einer neuen Perspektive von oben her sehen werden. Und dann werden die letzten Fragen einer Klärung zugeführt sein. Jetzt haben wir noch viele Fragen. Und das wollen wir uns ehrlich eingestehen. Weil wir noch in dieser Epoche leben des Glaubens und nicht des Schauens. Aber dann, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen und es aus Gottes Sicht sehen können, was hier an Geschichte passierte, die wir nicht verstanden, was an Führungen in unserem Leben stattfand, womit wir nicht zurechtkamen. An dem Tag wird Gott uns alle Fragen, auch die letzten, beantworten. Und auf diesen Tag bewusst zuzuleben, das ist eine große, große Freude. Dann werden wir nur noch loben. Und dann werden wir nur noch danken mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wie hat Paul Gerhard im Vorgriff auf diese Freude es in einem seiner Lieder ausgedrückt? Er hat es so gesagt: Dieser Mann, der ja während des Dreißigjährigen Krieges so viel erlitten hat und auch in den Jahren danach, der hat gedichtet: Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freud und Singen sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Und das darf auch in unserem Leben so werden. Der Herr führt die Seinen durch die Traurigkeit zu dieser Freude, die niemand von uns nehmen soll. Gelobt sei sein Name. Amen. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, du meinst es wirklich gut mit uns Menschen, die in so viel Tränen und Leid oft stehen, die mit vielen Dingen des Lebens nicht fertig werden können. die oft von so viel Trauer überfallen werden und Traurigkeit das Herz ergreift. Herr, du hast uns Jesus gesandt, deinen geliebten Sohn. Und Herr Jesus, du hast gesagt, dass die Zeit unserer Traurigkeiten eine kurze Zeit sein wird. Und dass du schon jetzt in unsere Herzen diese große, unvergängliche Freude senkst über die Vergebung unserer Sünden, über den Frieden mit Gott, über dieses neue Leben, das in dir begründet ist. Herr, und wir wollen das neu erfassen, dass du der Freudenbringer bist. Wie es schon bei deiner Geburt gesagt wurde, dass du die große Freude in diese Welt gebracht hast, die allem Volk widerfahren soll. Herr, und wir möchten uns neu öffnen für diese Freude und hilf uns in der Kraft dieser Freude, alle Traurigkeiten und Sorgen und Nöte des Lebens zu überwinden und vertrauensvoll in deine Hände zu legen und unser Vertrauen dir nicht zu entziehen, sondern es dir in jeder Situation neu zu schenken, damit wir glaubwürdige Zeugen deiner großen Rettung und deiner Freude sind, dieser vollkommenen Freude, die nur in der Gemeinschaft mit dir erfahren wird. So segne dein Wort an uns allen. Amen.